Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die neue Rechte, die sogenannte identitäre Bewegung, sie vermarktet sich nicht so, wie man es von früher kennt. Die Springerstiefel und Bomberjacken wurden abgelegt, die Frakturschrift und martialischen Parolen geglättet. Wenn wir über rechtes Design sprechen, die neue Rechte zeigt sich so eben nicht, sondern wie, Daniel Hornuff?
Ja, wie zeigt sie sich? Ich glaube, genau so, wie Sie es jetzt auch erstmal beschrieben haben, nämlich nicht so, wie man sich Rechte, Ultrarechte, rechtsextremistische Bewegungen bislang vorgestellt hat, wie sie auch bislang in Erscheinung getreten sind, nämlich so als neonazistischer, faschistischer Block. So ein paar Merkmale hatten Sie ja auch genannt, die Springerstiefel, die Bomberjacken, die Glatzen sind jetzt nicht mehr so das hervorstechende ästhetische Merkmal, sondern ich würde sagen, die Designstrategie der neuen Rechten besteht darin, dass sie als Designstrategie nicht mehr eindeutig zu identifizieren ist. Dass also neurechte Bewegungen versuchen, sich quasi mit einer pluralistischen, offenen Ästhetik gemein zu machen.
Daniel Hornuff, Sie sind Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule Kassel und Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Die neue Rechte und ihr Design. Wo begegnet uns denn dieses neue rechte Design zum Beispiel ganz konkret?
Ja, vielleicht kann man zwei Bereiche identifizieren, in denen das Design besonders wirksam ist. Ich würde sagen, zum einen in dem öffentlichen Aktivismus, also wenn neurechte Bewegungen zu Demonstrationen oder zu irgendwelchen aktionistischen, aktivistischen Interventionen aufrufen, also ein Design, das quasi im öffentlichen Raum gespielt wird. Und auf der anderen Seite ein, würde ich sagen, Online-Design, ein digitales Design. Neurechte Bewegungen sowohl im parlamentarischen Kontext als auch im außerparlamentarischen Kontext sind äußerst aktiv auf den sozialen Medien, etablieren auch eigene Plattformen und haben natürlich deshalb ein umso größeres Interesse daran, hier auch ein spezifisches Design oder eine Ästhetik auszuprägen.
Das geht dann von Kaffeetassen, die vertrieben werden mit Sprüchen wie deutscher Ureinwohner oder Verteidiger Europas, bis zum Aufruf zum derzeit ja so populären Thema Naturschutz. Ist das so die Spannbreite?
Das ist ungefähr so die Spannbreite, zumindest ein Auszug dieser neurechten ästhetischen Spannbreite. Und sozusagen aus den Beispielen, die Sie anführen, wird ja schon ersichtlich, dass man jetzt nicht versucht, quasi eine offene, pluralistische Gesellschaft mit ihrem radikalen Gegenteil zu konfrontieren, sondern dass man eher versucht, die Themen, die ohnehin schon in einer offenen Gesellschaft thematisiert werden, die dort diskutiert und debattiert werden, dass man diese Themen aufnimmt und nun sozusagen für eigene Zwecke einspannt.
Also man gibt sich Mainstream-tauglich, ja? Die Botschaft wird abgeschwächt.
Man gibt sich Mainstream-tauglich, vielleicht kann man das an dem Punkt des Naturschutzes ein bisschen konkretisieren. Ich würde tatsächlich sagen, dass es so etwas wie einen rechtsextremistischen Naturschutz oder eine rechtsextremistische Naturschutzbewegung gibt, die also erstmal davon ausgeht, dass die Sicherung der eigenen Natur dazu dienen kann und dazu dienen muss, das Überleben der eigenen Kultur zu sichern, was wiederum gar kein neuer Gedanke ist oder jetzt kein Ansatz der Neurechten ist, sondern im Grunde genommen schon immer mit rechtsextremistischen, faschistischen Bewegungen verknüpft gewesen war. Wenn man so ans Anfang des 20. Jahrhunderts zurückblickt, da gab es dann den Bund Heimatschutz, die im Grunde genommen auch schon gesagt haben, ja, Landschaftszerstörung ist eigentlich so etwas wie die erste Entartung des deutschen Volkes. Das spiegelt sich jetzt auch in diesen neurechten Naturschutzbewegungen wieder, die also sagen, wir müssen unsere Natur schützen, um das Überleben unserer, europäischen Identität und Kultur sichern zu können.
Wie perfide und auch menschenverachtend diese neue Art der Kommunikation ist, sieht man zum Beispiel, anderes Beispiel jetzt auch an einer Kampagne der sogenannten AHA oder AHA, Alternative Help Association, ein Seitenableger der identitären Bewegung, der sich so gibt wie eine NGO. Da sieht man auf geposteten Bildern im Netz einen lächelnden Aktivisten an der Seite von verschleierten Frauen. Und Ziel dieser Aktion ist es offenbar, Geflohenen dabei zu helfen, in ihre Heimat zurückzukehren und damit die eigene Heimat, also Deutschland, wieder in Anführungsstrichen ausländerfrei wird. Was geschieht da? Da wird Rassismus in die Rhetorik von Hilfsorganisationen gepackt?
Genauso ist es. Da wird Rassismus in die Rhetorik von Hilfsorganisationen gepackt. Und indem jetzt, wie Sie es auch schon ausgeführt haben, ja nach Syrien gefahren wird, um den Menschen da vor Ort irgendwie beim Aufbau ihrer Heimat zu helfen. Aber das natürlich nicht das vordringliche Ziel ist, sondern das Ziel besteht einzig und allein darin, Content, Inhalte für die Kommunikationskanäle der sozialen Medien zu generieren, um dann in diesen Medien eben so ein scheinbares NGO-Programm ausstellen zu können, das wiederum aber dazu dient, dieses Uranliegen der neurechten Bewegungen, nämlich Ethnopluralismus und Remigration umzusetzen, dass also dieses Anliegen verwirklicht werden kann. Also quasi unter dem ästhetischen Deckmantel einer NGO-Bewegung, Organisation wird jetzt sozusagen Rechtsextremismus gesellschaftsfähig gemacht. Und wenn man sich die Auftritte in den sozialen Medien anschaut oder wie sie das auch auf Plattformen ästhetisieren und ausstellen, hat man tatsächlich Mühe noch zu identifizieren, dass es sich um eine rechtsextremistische Bewegung handelt.
Aber in den Kommentaren liest man es dann doch. Das ist ja dann oftmals so gepaart mit einem Gefühl der Überlegenheit, ne? Dass die zurückgekehrten Ausländer es gar nicht merken, für welchen Zweck sie da eigentlich fotografiert wurden.
Erstens das und zweitens beweisen auch die Kommentare, die weltanschaulich sehr klar auftreten, also sich da auch rechtsextremistisch offen bekennen, wie intelligent im Grunde genommen diese Community aufgestellt ist. Also da lässt sich im Grunde genommen niemand mehr täuschen. Man weiß natürlich, dass das kein NGO-Programm ist, das da gefahren wird. Man begibt sich dann in so eine Haltung der Überlegenheit und entwickelt eigentlich so eine rechtsextremistische Ironie, die schon immer sozusagen mit dem Rechtsextremismus verbunden gewesen war, aber jetzt sozusagen in der neurechten Bewegung nochmals besonders greifbar und ersichtlich wird, dass man beispielsweise sagt, na seht, hier merken die Syrerinnen und Syrer überhaupt nicht, dass sie hier für ein extremistisches Programm vereinnahmt werden. Also es ist im Grunde genommen eine doppelte Gewalthandlung, die hier vorgenommen wird, auf symbolischer Ebene jeweils. Also man stellt die betroffenen Menschen aus, erstens, und zweitens, um sie sozusagen ethnopluralistisch zu diskriminieren.
Mit diesem neuen Design, der sich halt eben so mainstream-tauglich gibt, mit dem will man verwechselt werden sozusagen. Also man will nicht ohne weiteres erkannt werden. Oder ist das das Spiel mit dem Publikum?
Ich glaube, das ist die eine Seite des Spiels. Man will sozusagen eine neue Form von Unübersichtlichkeit herstellen, könnte man sagen. Auf der anderen Seite aber geht es doch auch darum, sozusagen die Community, die eigene Gefolgschaft zu festigen und sozusagen dann doch immer wieder Signale zu senden, die im Grunde genommen die Weltanschauung auch klar ersichtlich werden lassen. Also man will zum einen pluralistisch, offen, vielfältig, mainstreamhaft werden, um überhaupt Zugang zur Mitte der Gesellschaft erlangen zu können. Und gleichzeitig soll die eigene Gefolgschaft sozusagen hinter dem Programm versammelt und gefestigt werden. Und so versucht man diese Bewegung jetzt auch tatsächlich als eine politisch wirksame Bewegung zu installieren. Die Kritik, die Figuren wie Martin Sellner beispielsweise den altfaschistischen, neonazistischen Katern vorhalten, ist keine inhaltliche Kritik. Ja? Man wendet sich sozusagen nicht von diesen Gruppierungen ab, sondern man kritisiert eigentlich, dass diese Gruppierung letztlich nur zu den falschen Mitteln gegriffen haben. Und so will man eben diesen Rechtsextremismus mit neuen, auch Gestaltungsmitteln, jetzt in die Mitte der Gesellschaft bringen.
Martin Sellner, den Sie immer wieder im Buch zitieren, ist Sprecher der Identitären Bewegung Österreich. Ist eigentlich sowas wie der Posterboy der Rechten?
Ich glaube, er sieht sich selbst als Posterboy der neuen rechten Bewegung, zumindest der identitären Bewegung, wird, glaube ich, auch durch weite Teile der Bewegung als eine solche Figur präsentiert. Ich denke aber, das ist nur die eine Seite der Wahrheit. Die andere ist, dass die klassischen Massenmedien auch ein Interesse daran hatten, solche Posterboys innerhalb der neuen rechten Bewegung zu identifizieren und auf die Titelseiten zu setzen. Ich habe mich in dem Büchlein so ein bisschen mit sozusagen Erzählungen oder Home-Stories beschäftigt, die über diese Figuren geschrieben worden sind, im Spiegel, in der Zeit, in der FAZ, in der Neuen Zürcher Zeitung und so weiter und so fort. Also sagen in den größten Blättern, die so im deutschsprachigen Raum vertrieben werden und die natürlich letztlich mit einem sozusagen gut gemeinten kritischen Impuls daran gegangen sind, aber letztlich auch diese Lebenssituation dieser Figuren derart narrativ ausgestaltet haben, dass das eigentlich schon wieder die Heroisierung und die Stilisierung dieser Figuren bedingt hat und sie dadurch auch in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt erst, ja, stark und präsent werden konnten.
Mhm, da müssen also auch die Journalistinnen und Journalisten ihre eigene Position bestimmen. Stichwort Positionbestimmung. Am Ende des Buches, da blicken sie kritisch auf die eigene Position und schreiben, der Autor nehme sich seinem Gegenstand als übergeordnet wahr. Sie kritisieren eine intellektuelle Selbstmystifikation. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist eine methodische Schwierigkeit, die mir bei diesem Thema aufgefallen ist. Ich selbst habe mich sehr leicht damit getan, im Grunde genommen verächtlich und überheblich auf die neurechte Bewegung zu schauen und so meinen eigenen Standpunkt als überlegen und hinlänglich gut zu identifizieren. Ich glaube nur, eine solche Haltung bringt uns im Grunde genommen nicht weiter, sondern verstärkt nur die sozusagen das Auseinanderdriften von Auseinandersetzungen oder vielleicht auch von Gesellschaft. Und insofern glaube ich, kann man sich einer solch extremistischen Bewegung wirksam und ich würde sagen analytisch wirksam nur dann widmen, wenn man auch seinen eigenen Standpunkt bereit ist, in Frage zu stellen. Das zumindest versuche ich in dem Schlusskapitel, also zu diskutieren, was bedeutet es denn, über eine solche Bewegung zu schreiben, ohne jetzt den eigenen Standpunkt als hinlänglich gut überlegen und für immer moralisch gerechtfertigt ausstellen zu müssen.
Aber darf der wissenschaftliche Autor das Erstarken der neuen Rechten nicht als gesellschaftliche Gefahr einstufen? Also darf der wissenschaftliche Autor keine Haltung zeigen?
Doch, das darf er und vielleicht muss er das auch. Ich denke nur, er ist zusätzlich aufgerufen, diese Haltung als Haltung kritisch zu reflektieren und sozusagen nicht naiv oder bekenntnishaft vorzutragen. Das wäre zumindest mein Anspruch an eine wissenschaftlich valide Auseinandersetzung mit dem Thema. Jetzt, um sozusagen die Analyse nicht sozusagen in politischen Aktivismus überschlagen zu lassen, sondern um die Analyse auch angemessen scharf und das heißt eben auch angemessen selbstkritisch vortragen zu können.
Dem Buch ging ein Seminar an der Kunsthochschule Kassel zum Thema Design der neuen Rechten voraus. Ein turbulentes Seminar, wie Sie im Buch schreiben. Was ist da geschehen? Können Sie das kurz zusammenfassen?
Es ist genau die Turbulenz, die mir so in der eigenen Beschäftigung mit dem Thema aufgefallen ist. Konkret war die Situation so, dass ich quasi ein Seminarprogramm für die Studierenden entworfen habe, in dem es darum gehen sollte, sich mit den Designpraktiken, mit den Designsprachen, mit den Designformen der neurechten Bewegung zu beschäftigen. Und ich aber so nach ein paar Sitzungen gemerkt habe, dass wir uns so in unserer eigenen Haltung einzurichten beginnen. Also, dass wir sagen, die hier im Seminarraum versammelt sind die Guten und alle anderen sind die Blöden, die im Grunde genommen noch nicht so unseren Status der Aufklärung erreicht haben. Und das war natürlich wenig hilfreich oder wenig erkenntnisreich, weil man dann beginnt, unter dieser Voraussetzung, sich immer nur noch der eigenen Position zu versichern und zu sagen, naja, die Rechten sind die Blöden, wir, die hier auf die vermeintlich Rechten schauen, sind die Guten. Und dann begann eigentlich ein Prozess, der letztlich auch Eingang in das Buch gefunden hat, nämlich sich zu überlegen, wie kann man denn über neurechte Bewegungen sprechen, ohne sie dadurch zu stilisieren und weiter zu verstärken. Und um endlich aus diesem Wechselspiel zwischen hier die Guten und die Überlegenen und dort die Blöden, die Unterlegenen rauszukommen.
Also ein Lerneffekt. Was haben Sie denn persönlich aus diesem Seminar und der Beschäftigung mit diesem Buch für sich gelernt vor allem?
Genau das, nämlich wie schwierig es ist, die eigene Position mitzuthematisieren. Also letztlich diese ganz klassische Frage des wissenschaftlichen Arbeitens zu stellen, wer spricht von welcher Position aus? Ich glaube, das ist die Frage sehr leicht gestellt, aber sie ist unendlich schwer beantwortet, vor allem wenn man in einem so hochemotionalisierten und politisierten Feld zu arbeiten beginnt, wie der Designsprache der neuen Rechten.
Daniel Hornhoff, Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule Kassel und Autor des Buches Die neue Rechte und ihr Design vom ästhetischen Angriff auf die offene Gesellschaft, erschienen im Transkript Verlag. Vielen Dank Ihnen für das Corso-Gespräch.
Ich danke Ihnen.